2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntagabend und 19.10 Uhr ist knapp eine halbe Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millantons nach unserem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. Das Spiel des 31. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstagabend, den 6.05.2023 um 20.30 Uhr in der Merck Arena am Böllenfalltor in Darmstadt statt. Das Spiel gegen die Linien endete 0:3 für den magischen FCSP. Die Torschützen vor 17.810 ZuschauerInnen waren Eigentor Philipp Thiems zum 0:1 in der 24. Minute, Vorlage Lead Paccarada. 0:2 war Elias Saad. In der 57. Minute nach Vorbereitung Lukas Daschner, 0:3 David Otto, 85. Minute wiederum die Vorbereitung durch Lukas Daschner. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Meine Stimme ist noch ein bisschen ruiniert von gestern Abend, aber ich hoffe, das könnt ihr entschuldigen. Mit mir dabei, anders als im VDS, ist Matthias, zu finden als @kickschuhblog bei Twitter. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, stellt er sich kurz mit den drei klassischen Fragen bei uns vor. Wer bist du, wie bist du zu den Linien gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo, Bruder zusammen, Matthias Kneifel, der Vollständigkeit halber, ist mein Name. Ich bin während des Studiums zu den Linien gekommen, also ich stamme nicht aus Darmstadt, bin aber zum Studium mit mir hingegangen und dann gab es mal so eine Aktion, die besagte, man kann ins Stadion gehen, damals noch zu Drittliga-Zeiten. Das musste so um 2000 rum gewesen sein und man durfte die Stadiontore passieren, ohne Eintritts zu zahlen. Und dann beim Verlassen des Stadions hat man dann die Möglichkeit gehabt, so viel zu entlohnen, wie man dachte, es wäre richtig. Und nachdem die Linien damals gegen den FC Augsburg mit 0:3 verloren haben, war das, glaube ich, ein deftiges Minusgeschäft. Wurde aber von Sponsoren quasi oder von einem Sponsor damals so weit ausgeglichen, dass da doch kein Schaden entstanden ist. Aber das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, den Linien treu zu bleiben nach der Performance. Aber ich bin dann im Laufe der Zeit immer häufiger hingegangen. Dann gab es auch unter Studenten einfach so eine Gruppe oder Studierenden, die da hingepilgert ist. Und ja, Dauerkarte brauchte man lange Zeit nicht, weil es einfach in Dritt- und Viertliga-Zeiten nicht notwendig war. Mhm. Aber mit dem Zweitliga-Aufstieg 2014 bin ich auch Dauerkartenbesitzer und mein Bezug zu den Linien aktuell stark durch den Linien-Podcast Hoch und Weit. Da bin ich ein Mitstreiter und auch im P-Magazin, das ist ein Stadtkulturmagazin in Darmstadt, da schreibe ich die Linien-Kolumne allmonatlich und mein Kickschuh-Blog, den befülle ich, wenn Neuzugänge primär kommen und befrage da Insider des abgebenden Vereins, sei es Podcaster, Blogger oder auch Journalisten. Und so informiere ich die Linien-Community ein bisschen zu den Neuzugängen, was man von ihnen erwarten darf. Ich denke, darauf können wir es gerne reduzieren.
Alles klar. Dann sage ich mal, danke Matthias, schön, dass du dabei bist und mit mir das VDS machst. NDS machst, oh Gott.
NDS, ja, VDS, da hätten wir noch was vor uns.
Oh Mann. Bevor wir in das Spiel eintauchen, natürlich war das Spiel mit 17.810 Zuschauern bei euch ausverkauft. Von uns waren knapp 1.600 Braun-Weiße dabei und wir waren mit bester Laune angereist. Zudem hatten wir Gäste von Hapoel Tel Aviv, Babelsberg und vereinzelt von AEK AT mit im Blog. An unsere Gäste erstmal von meiner Seite auch ein herzliches Dankeschön für den Support. Apropos Support, tolle Choreo von euch, auch abgestimmt mit Stadionmusik und schönem Feuerwerk von hinten, hat mir und meiner Bezugsgruppe auf der Tribüne sehr gut gefallen. Hatte was richtig, es hatte der Night Fever, ich fand es richtig cool. Ich fand es cool, ich fand eine schöne Choreo.
Ja, definitiv. Wir haben uns auch schon, da ich gegengeraden Steher bin und nicht in die aktive Fanszene auf der Südtribüne involviert bin, hatten wir uns auch erstmal gewundert, was sah nach einer Disco-Kugel aus. Und tatsächlich, es war dann auch so die Disco-Kugel und darunter war dann mit Glitzerfolie und auch den Leuchtfackeln illuminiert. Ja, genau, und rechts und links, glaube ich, war es dann blau. Die Lilienfarben eben so sind und dann wurde ein Saturday Night Fever Spruchband nach oben gezogen und rechts und links waren dann zwei Herren zu sehen und der eine könnte Anleihen an Alberto Colucci gehabt haben. Das ist ja derjenige, der die Sonne scheint, zum Besten gegeben hat. Also kennt vielleicht der eine oder andere. Und das könnte vielleicht so ein kleiner Fingerzeig oder ein Augenzwinkern gewesen sein. Und wie du schon gesagt hast, dann hinter der Südtribüne gab es dann auch noch Feuerwerk, was jetzt bei der noch vorhandenen Helligkeit nicht so gut zur Geltung kam, aber war wirklich schön und gut gemacht. Und dann eben auch noch Saturday Night Fever einzuspielen über die Boxen, hat das Ganze dann abgerundet.
Ja, apropos Boxen, apropos Stadionmusik, das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Ich finde diese Dauerbeschallung bis kurz vor Spielbeginn ja ganz furchtbar. Ich finde immer, das untergräbt jeglichen Support der Kurven. Also nicht, dass uns das jetzt irgendwie aufhalten würde, aber so, es ist doch schon, ich komme mir dann immer vor, als ob ich im Radio sitze und man wird am besten noch geduzt oder so und ganz schlimm, aber ich bin, glaube ich, auch viel zu alt für den Scheiß. Aber
ja. Kann ich vielleicht noch was zur Einordnung sagen? Also alle Lieder, die, also es gab mal, während die Mannschaften noch auf dem Feld waren, auch AC/DC, jetzt nicht Hell's Bells, aber ein anderer Song, das wird Lieberknecht gefreut haben, der gilt ja so gemeinhin als jemand, der Rock und auch Bluesmusik einiges abgewinnen kann. Und vor dem letzten Heimspiel gegen den KSC, da hat er sogar beim Betrachten des Spiels zum selben Lied so mitgewippt und auch mit den Handflächen auf die Schenkel geklopft. Also die Augen waren sozusagen beim Team, aber die Ohren bei der Musik. Und danach kamen dann ausschließlich Lilienlieder. Also das heißt, wir hatten zum Jahreswechsel von der FUFA, also Fanförderabteilung, initiiert ein Lilien-Sampler zum Besten gegeben. Also wo Lieder aus der Kurve dann auch mit Band im Studio und zum Teil auch der Mannschaft aufgenommen wurden. Und das wurde primär abgespielt und dann auch zweimal Dekubitus, schon ältere Lieder, also für Rock- und Punk-Fans sehr geeignet. Lief, glaube ich, auch schon mal bei euch am Millerntor vorm Spiel. Und dann halt noch Die Sonne scheint, wie wir eben sagten, Alberto Colucci. Also zumindest das kann ich gutheißen, dass es einen Lilienbezug gibt bei den letzten 10 Minuten vor dem Spiel, weil in meiner Kolumne, die ich vorhin erwähnt hatte, habe ich mich am Anfang der Saison mal ein bisschen darüber beschwert, was für beliebiges Liedgut denn da gespielt wird. Unter anderem auch ein Lied, das heißt Torneo, ist so ein Italo-Pop-Song aus den 80ern. Und das war dann auf neu geremixed abgespielt worden, also nicht von Lilien geremixed, sondern von irgendwelchen Interpreten, die kein Mensch braucht vielleicht. Und da hatte ich doch gesagt, also solche Lieder braucht es bitte nicht. Und dann wurde aber im Hintergrund auch schon an diesem Sampler gearbeitet und der findet sich jetzt eben da wieder. Und mit dem kann ich deutlich besser leben als mit irgendwelchen aufgejazzten oder aufgepimpten Songs, die auf der Kirmes laufen konnten. Und aber klar, ne, wenn die Fans sich irgendwie bemerkbar machen wollen, dann ist das in den letzten 10 Minuten vorm Spiel nicht sonderlich möglich oder vielleicht auch in der letzten Viertelstunde.
Ja, finde ich das immer, ich will jetzt nicht immer so vom hohen Ross St. Pauli und wir sind hier immer die Besserwisser von der Liga und wir sind die Besserfans oder so. Allerdings finde ich das bei uns im Stadion sehr, sehr angenehm, dass man 10 Minuten vor Anpfiff quasi die Musik runterfährt und einerseits natürlich den Fansong des gegnerischen Vereins spielt und natürlich dann auch den Kurven die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren. Und das finde ich halt immer sehr, sehr angenehm, weil es ist ein Spiel für Zuschauer, von Zuschauern.
Ja, du hast recht. Ja. Also ich war auch im Oktober beim Hinspiel bei euch und habe ich wahrscheinlich nur unterschwellig wahrgenommen, dass es aber tatsächlich so ist, wie du gerade beschreibst. Also ja, hat was.
Kann man ja mal drüber nachdenken bei anderen Vereinen. Muss ja, also wenn, ich meine, ich finde es ja schon, ist ja schon okay, wenn es dann nur Vereinssongs sind, aber trotzdem ist es halt echt fürchterlich, weil es auch echt mega laut ist. Das würde ich doch dazu sagen. Ja. 100 Dezibel und mehr, es ist halt echt, echt laut. Aber apropos Support, ich fand unseren Support sehr beeindruckend. Das ganze Spiel hinweg, um jetzt mal einen Exkurs zu machen, bevor wir richtig eintauchen. Ich fand uns ganz schön laut und sehr, sehr stimmgewaltig, auch vor dem 1-0, 2-0 und 3-0. sah auch mein Millantor-Kollege Luca so. Und seiner Meinung nach, der ist ja fast alles Fahrer, ich glaube fast alles Fahrer, bester Auswärtssupport der Saison. Also Hut ab an alle, die da gewesen sind. Ihr wart verdammt laut. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin auch voll durchgedreht.
Ja, kann ich vielleicht noch kurz einhaken? Also ich als ebenfalls auf der Gegend gerade stehender Fan habe immer das Problem, dass ich tatsächlich nichts mitkriege vom Gäste-Support, was aber einfach dran liegt, dass ihr einfach auf gleicher Höhe seid. Ihr macht euch aber, und ihr jetzt im Plural für jegliche Gäste-Fanszene, stark bei der Nordkurve bemerkbar, weil die eben direkt an euren Block grenzt und auch auf der also auf der gegenüberliegenden Gerade, sprich auf der Haupttribüne, hört man die Gästefans auch sehr. Das hat dann auch in Darmstadt selber schon für Diskussionen gesorgt, weil eben die alte Gegengerade gewaltig war. Und jetzt hat man eine komplett neue Gegengerade überdacht. Klangkörper ist vermeintlich besser, aber auf der Haupttribüne, je nachdem, wo man sitzt, kriegt man von den Gästefans mehr mit als von den Heimfans. Und das sorgt ja auch schon für Irritationen, dass doch hier bitteschön mehr Support kommen sollte. Aber bei uns ist es so, dass die Gegengerade natürlich bunt durchmischt ist. Also da ist von alt bis jung alles dabei. Und die Südkurve gibt eben, also die Südtribüne gibt eben Gas mit den Ultras. Und die Gegengerade, die stimmt so mit ein, wenn es einfach notwendig ist. Und wenn da natürlich die Gästefans permanent auf sich aufmerksam machen, dann hören das manche Bereiche des Stadions mehr als den Rest der Gegengerade, was ein bisschen ernüchtert ist. Aber ich glaube, da ist einfach so ein bisschen dann doch der spielbezogene Support zu Hause auf der Gegengerade bei uns. Und wenn dann eben die Gästefans permanent auf sich aufmerksam machen, dann mag das schon mehr in manchen Bereichen des Stadions zu hören sein. Aber glaube ich gern, dass, also bei euch war ja auch erkennbar voll. Also ich gucke rüber und sehe viele Fahnen, aber mehr sehe ich dann auch nicht. Aber trotzdem war es mir klar, dass da der Gästebereich voll ist.
Ja. So, haben wir mal die Rahmenbedingungen abgesteckt. Wir waren laut, ihr hattet eine schöne Choreo, Stadion war voll, Flutlicht, bestes Wetter, schöner Rasen. Kommen wir mal zum Spiel. Wir hatten keine Wechsel in der Startaufstellung. Das Team lief wie inzwischen üblich in einem 3-4-2-1 auf. Und leider war daher auch Erik Smit nicht dabei, der immer noch verletzt ist. Dafür aber wieder Elias Saad, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch das zweite Tor gemacht hat, aber dazu kommen wir gleich noch. Ihr hattet eine Veränderung in der Startelf. Kempe ist zurückgekommen nach Verletzung, glaube ich, ne? Und hat dann Honsack ersetzt. Und Lieberknecht hat auf ein 3-4-1-2 umgestellt. Erzähl mal, warum nicht Tempo mit Honsack, sondern eher Kompaktheit durch Kempe?
Ja, also Honsack muss sich wohl mit seinem Hund beim Gassigehen irgendwie verletzt haben. Zumindest war er nicht so arg wohl wiederhergestellt, dass er über 90 Minuten hätte gehen sollen oder zumindest von Anfang an. Da kam er dann zur Pause rein, also war es vielleicht doch nicht so schlimm, aber dass Kempe aufläuft als Doppelsechs mit Schnellhardt oder zumindest als die Zentrumspieler vor der Abwehr, war in der Hinrunde lange Zeit so, oder zumindest bis Oktober hinein, so doch die Stammbesetzung auf der Position. Und nachdem dann Schnellhardt aber sich verletzt hatte und den Rest der Hinrunde ausfiel und Kempe relativ früh in der Rückrunde verletzt ausschied mit Innenbandanriss, meine ich, da war das jetzt wieder so ein Wiederinstallieren dessen, was am Anfang der Saison ganz gut lief. Und insofern konnte man das, glaube ich, schon auch verstehen, weil Honsack hat einfach eine Schnelligkeit, wie du schon sagst, aber ich weiß nicht, ob sich so viele Räume per se ergeben hätten. Ich fand, dass beide Teams, sowohl wir als auch ihr, so eine sehr kompakte Grundordnung hatten, was dann auch vielleicht für den neutralen Außenstehenden nicht so unterhaltsam war, aber es war dennoch ein gut anzusehendes Spiel, finde ich, weil beide einfach eine gewisse Kontrolle ausgeübt haben, wenn sie am Ball waren und dann doch aber keine Hochkaräter zugelassen haben. Also das heißt, da war einfach Spielkontrolle an oberster Stelle gesessen. Und also Kempe hatte ich dann, um fast schon ein bisschen so auf seine Leistung einzugehen, ein bisschen in der einen oder anderen Situation unglücklich gesehen. Also in der ersten Halbzeit vor dem Freistoß, der dann zum Tor führt, verliert er den Ball im Angriff und Umschaltspiel, Schnellhardt läuft hinterher und fault Saad und dann war es eben das Tor und in der zweiten Halbzeit hat er auch rechts war die ganze Flanke offen, er müsste nur Bade anspielen, versucht aber einen Haken, um vielleicht Verwirrung zu stiften, warum auch immer, verliert den Ball und Melem muss nach und holt sich seine 10. Gelbe. Also da hat er sein Mittelfeld.
Ach, der hat die 10. Gelbe geholt?
Richtig.
Ach, shit.
Die hat er so ein bisschen ins offene Messer laufen lassen mit diesen Situationen. Bei euch wiederum hat Irvine in der ersten Halbzeit, meine ich, auch zweimal den Ball verloren, was dann auch Umschaltsituationen ergab, aber da resultiert jetzt erstmal nichts draus.
Aber war das nicht der Abschluss, der bei Shell hat, in der 8. Minute war? War das nicht so? Okay. Nee, es war später, oder?
Ich glaube auch später. Ich glaube auch später, ja. Weil Irvine ist ja schon auch ein ziemlich geiler Kicker, muss man schon sagen. Ja. Also der hat eine Präsenz und auch Kopfballspiel hervorragend, aber eben auch so ein Spieler, glaube ich, der den Leim darstellt für die Mannschaft. Also gefällt mir schon ganz gut, was er so macht. Und zu Saad vielleicht noch ein Wort. Er hat ja schon auch eine Schnelligkeit, wie ich jetzt erfahren durfte. Mhm. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass Bader nicht so sehr in die Offensive sich eingeschaltet hat, wie es vielleicht hätte tun können. Also er war dadurch gebunden, was ich dann auch schon rückbetrachtend einen guten Schachzug fand, weil der ist schon ein sehr offensiv denkender Außenverteidiger, der auch über eine gute Technik verfügt.
Ja, das Tim hat das in seinem Artikel, den ich euch dann gerne auch nochmal in den Shownotes verlinke, geschrieben. Ich zitiere mal kurz, beiden Teams war anzumerken, und das das passt auch zu deiner Aussage, dass sie ganz genau wüssten, welcher Gegner ihnen da gegenübersteht und wie gefährlich es ist, gegen diesen Gegner in Rückstand zu geraten. Entsprechend konzentriert im und fokussiert auf das Defensivverhalten begannen beide Teams. So hatte ich das auch wahrgenommen. Das ist schon, also es war schon ein intensives Spiel und es war hochklassig. Trotzdem war es kontrolliert von beiden Seiten. Ne? Und ihr hattet aber dann gleich die erste, ich glaube, in der ersten Minute hatte Melem aus im Abseits gewesen, aber ist dann auf Basil zugelaufen, hatte irgendwie einen Abschluss, der aus 16 Metern schon doch dann vorbeiging. Aber die erste richtige gefährliche Situation war, glaube ich, dann in der 8. Minute. Ne? Der Schnellhardt Abschluss aus 16 Metern, abgefälscht irgendwie.
Gut pariert, ja.
Genau. Mhm. Ja, Basil hat auch eine ganz souveräne Leistung abgeliefert. Ist sehr, sehr ruhig geblieben, fand ich, im ganzen Spiel. Hat wieder sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Dann waren wir so ein paar Minuten später gefährlich, so mit einer schönen Kombination. Wurde Hartl auf die Reise geschickt, der legt auf die Grundlinie zurück auf Vollejan und der verstolpert kann man nicht sagen, aber er schießt sich jetzt selber an und war nicht zwingend. Apropos auffällig, und wieso sage ich schon wieder apropos, auffällig war Tietz auf eurer Seite, fand ich, der war ständig, also der hat sich ständig in den Dreier ständig in 1-1 Situationen begeben, immer die tolle Ballbehauptung gehabt und hat unserer Abwehrreihe richtig was zu tun gegeben. War auch einer der Faktoren dafür, dass ihr 7-2 Torabschlüsse in der ersten Halbzeit hattet. Aber alles nicht wirklich zwingend, ne?
Nee, so. Tatsächlich nicht. Also mir ist fast noch auch eine Situation mit Tietz vor Augen, die er in höchster Bedrängnis gut verarbeitet hat und dann so auf Höhe kurz vorm 16er sich gedreht hat und dann ging der Ball am Lattenkreuz vorbei. Das fand ich auch so ein Paradebeispiel, wie Tietz sich einfach behaupten kann. Also Darmstadt hat ja inzwischen mehr Systeme im Köcher als nur einen langen Ball, aber der wird dann im Zweifel schon auch gesucht. Hat Lieberknecht auch mal zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, dass ein langer Ball, wenn er geil geschlagen ist und einen Zweck erfüllt, schon auch nicht verkehrt ist.
Ja, ist eine Exit-Strategie, ne? Kannst du immer spielen, wenn es massiert im Mittelfeld ist und du nicht durchkommst, dann hast du, wenn du solche Spiele hast, die erstens den langen Ball spielen können, wie bei euch ist das, glaube ich, häufig Patrick Pfeiffer, von dem dann initial der Ball, lange Ball ausgeht auf Tietz. Der kann die schon behaupten, ne? Das ist echt schon krass.
Ja, also mich würde es mal interessieren, wie viele blauen Flecken und Kratzer er nach jedem Spiel mit von sich trägt. Also er teilt auch gut aus, finde ich.
Ja,
kriegt jetzt nicht so viele gelben Karten, aber er reibt sich permanent auf mit gegnerischen Hühnern und macht das wirklich sehr gut.
Was ich ein bisschen auffällig fand, war, dass er an dem Spiel, vielleicht ist es ja auch jetzt nur so eine Einzelbetrachtung für das Spiel, aber der ist schon nah an der Grasnarbe gebaut gewesen. Ne?
Ja, also, das war in dem Spiel tatsächlich so, hat auch oft gehadert, ne, dass da nichts draus resultierte. Ja, ja. Das ist jetzt tatsächlich mir nicht so in der Häufung aufgefallen in den Spielen der Saison. Also das fand ich schon auch bemerkenswert, dass das in der Häufigkeit aufgetreten ist. Das würde ich ihm jetzt nicht zuschreiben, dass er da Elfmeter sucht. Also er ist schon jemand, der auch bemüht ist, den Abschluss zu finden und daraus dann seine Tore zu machen oder eben auch was aufzulegen. Und da ist er recht. Ja. Aber das entspricht meines Erachtens nicht seinem Spiel.
Hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut. Aber es war in dem Spiel doch schon arg auffällig.
Fand ich auch.
Nüchtern betrachtet vor allem. Diskutable Szene in der 20. Minute. Melem wird zu Fall gebracht von, ich glaube von, ich weiß nicht mehr, Gigala war das, glaube ich, der ihn, wo ein Kontakt stattgefunden hat. Ich habe es leider nicht gesehen, ich kann es jetzt wirklich auch nicht sagen. Lieberknecht hat in der PK nach dem Spiel gesagt, dass es, da hätte der VAR mal eingreifen sollen. Und daher, ich muss da mal kurz, ich konnte noch keine Zusammenfassung sehen, deshalb will ich mich dazu auch nicht einmischen. Irgendwie, daher kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht hast du es anders wahrgenommen von deiner Position, wenn du eine Gegengerade hattest,
ja
vielleicht
ein bisschen besser im Blick. Genau, also ich hatte es besser im Blick. Ich habe bemerkt, dass eben Melem dazwischen spritzte. Ne? Also der Spieler war eigentlich eher dabei zu klären und dann kommt Melem so unvermittelt aus dem Rücken und drängt sich dazwischen und das habe ich eben bemerkt und dann glaube ich schon, dass es einen Kontakt gab, aber ob der mit dem Ball, ohne den Ball, also mit, ohne Ball schon mal gar nicht, aber inwiefern der dann ursächlich für seinen Sturz war, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich war mir was sicher, dass das nochmal gecheckt wird im Hintergrund. Da aber nichts draus resultierte, war es wohl doch koscher, wobei ich mich auch an ein Spiel gegen St. Pauli erinnern kann, vor wahrscheinlich, das waren Anfangszeiten, 2-3 Jahren oder so, da hat er auch damals einen Lilien-Verteidiger geklärt und euer Stürmer stellt das Bein dazwischen und dann gab es in der 95. Elfmeter für euch. Und Salazar hat ihn, glaube ich, verwandelt. Ja. Also vielleicht war es so ein bisschen Duplizität der Ereignisse, aber VAR ist oft in der Kritik zurzeit, keine Ahnung. Also
ja, ich fand es halt bemerkenswert, dass der Schiedsrichter direkt auf Weiterspielen signalisiert hat. Der hat auch gar keine Diskussion zugelassen.
Ja.
Und Melem hat sich ja fürchterlich aufgeregt.
Genau.
Und am Ende anscheinend, ich gucke es mir nachher an, vielleicht revidiere ich meine Meinung und dann sage ich mal, ja, mal Glück gehabt.
Den Schiedsrichter eigentlich ganz gut, erstaunlich souverän, ja. Also hat von der Körpersprache jetzt irgendwie weder arrogant, aber einfach bestimmt und war ja auch wohl ein kommunikativer Typ, hat den Spielern auch immer mal vermittelt, was jetzt Sache ist. Auch wenn jetzt für uns nichts bei raussprang, aber ich fand, da kann man mit der Schiedsrichterleistung durchaus einverstanden sein.
Ja, finde ich auch. Also jetzt auch von unserer Seite, wenn er jetzt einen klaren Elfmeter nicht gegeben hat, dann bin ich auch immer noch sehr einverstanden. Mhm. Aber ich glaube, das wurde ja auch intensiver, das Spiel im Laufe der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit. Auch ein bisschen körperbetonter und alles ging aber, fand ich, hat er souverän gelöst und die gelben Karten waren auch alle vertretbar, wobei die letzte war, glaube ich, von Seidel, ne? Wo er im Strafraum, ich hab das auch da, lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, weil ich es ja nicht gesehen habe, aber ich finde ja immer so, wenn sich Spieler wirklich dermaßen aufregen, dass da einer so mit dem Ellenbogen ins Gesicht gecheckt worden ist, da finde ich, da kann. Wenn das wirklich was war, dann kann er von Glück sagen, dass er mit Gelb runtergegangen ist.
Ja, so. Das war wiederum zu weit von meinem Standpunkt aus weg, aber ja. Gelb, ja, war es dann schlussendlich.
Dann sind wir jetzt mit der ersten Halbzeit, passierte dann bis zur 45. Minute so ein kontrolliertes Abtasten, würde ich das mal nennen. Irgendwie jeder hatte Angst davor, ins offene Messer zu laufen.
Also ich fand die Lilien schon ein bisschen spielbestimmender. Ne? Ja. Also doch ein bisschen mehr Präsenz im letzten Drittel, auch wenn es nicht jetzt wirklich viel bei rumkam. Aber zumindest lag ein Tor für euch jetzt nicht zwingend in der Luft.
Nee,
und deshalb war dann das tatsächlich ärgerlich, dass es so kurz vor der Pause fiel und dann ausgerechnet auch noch durch Tietz per Eigentor, der sich ja vorne immens aufgerieben hat, wie wir gerade schon besprochen hatten. Und ja, da dachte ich auch schon, Mist.
Ja, Freistoß von der linken Seite durch Paccarada. Gigalla hat den Ball abgefälscht und Tietz konnte gar nicht mehr anders, als das Ding eiskalt zu verwandeln. Ja, war ein Wirkungstreffer, fand ich, kurz vor der Halbzeit. Irgendwie so, wie du sagtest, hat keiner mit gerechnet, erstens, obwohl wir immer durch Standards ja immer gefährlich sind. Aber ich glaube, wir selber haben gedacht so, ja, okay, jetzt ist eh gleich Halbzeit 0-0, das ist okay. Können wir, ist vollkommen okay für uns, können wir mit leben. Für euch zu wenig, weil ihr habt schon versucht, aufs 1-0 zu gehen. Aber ja, Fazit erste Halbzeit, unverdient 1-0 für uns. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. 10 Jahre ist es nun schon her, dass das Prototyp in Serie ging und ein neuer Bierstil geschaffen wurde. Um die Vielfalt des Prototyps zu entdecken, hat Kehrwieder exklusiv zum Jubiläum ein Prototyp-Geburtstagspaket mit den 3 verschiedenen Bieren geschnürt. Wohl bekommst, sag ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Prototyp-Geburtstagspaket findet ihr unter www.kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Ja, zumindest, wie gesagt, es lag nicht in der Luft und schmeichelhaft vielleicht, ja, schmeichelhafte Führung. Da kam bei mir gleich so ein bisschen Heidenheim-Vibes auf, also Heidenheim gegen euch in Heidenheim, dass ihr ja auch 1-0 gewonnen hattet und hatte dann nicht Hartl auch kurz vor der Halbzeit den sehenswerten Treffer eingeschweißt und dann dachte ich noch so, puh, wenn das jetzt so wie in Heidenheim wird, dann wird es in der zweiten Halbzeit ein sehr zähes Anrennen und hatte da kurz mal mit dem Gedanken gespielt, dass es vielleicht wirklich genauso läuft und ihr kamt ja dann auch sehr druckvoll aus der Pause raus. Also ich denke mal so zwischen dem Rückstand vor der Pause und der 60. Minute, da hattet ihr schon wirklich das Heft in der Hand dann und mit Hartl, der per Kopfball scheitert, aber dann auch doch das 2-0, das in erster Linie Schuhen ganz gut pariert. Und ich bin mir nicht sicher, ob Daschner da wirklich querlegen wollte oder ob es nicht doch eher ein verunglückter Schuss war.
Ja, das glaube ich auch, dass es eher nicht richtig getroffen, aber Saad steht dann da, wo
der Ball
ist. Das ist so ein Klassiker, ne? Saad steht da, wo ein Stürmer stehen muss.
Genau.
Genau, 57. Minute war das. Ihr habt aber zur Halbzeit gewechselt. Schellert musste runter. Honsack, Hundebiss Honsack.
Ja, wahrscheinlich kein Hundebiss, aber zumindest ein irgendwie Hundefan.
Hundefan Honsack. Mhm. Der musste. wurde eingewechselt. Was hat sich Lieberknecht davon versprochen? Glaubst du, mehr Tiefe und Schnelligkeit?
Ja, schon. Also, wir hatten Honsack am Anfang der Rückrunde wieder im Kader, nachdem er die komplette Hinrunde gefehlt hat. Und da hat er gleich mehrmals auf sich aufmerksam gemacht. Also gleich bei seinem ersten Startelf-Einsatz gegen Sandhausen getroffen, dann im Pokal auch gegen Frankfurt getroffen. Und das ließ sich ganz gut an. Und da war er Teil einer Doppelspitze. Und jetzt hat er ja gegen euch doch eher als, ich fand, das war dann doch so eine Dreierspitze. Also
Manu, Tietz
und Honsack. Und da konnte er aber sich nicht so sehr einbringen ins Spiel wie seinerzeit als Doppelspitze, weil da hatte er, finde ich, mehr Spielanteile als jetzt so manchmal ein bisschen isoliert auf dem Flügel. Und das ging quasi gar nicht auf. Natürlich noch durch das 0-2 begünstigt, weil dann war es nicht an euch, noch irgendwas zu tun, sondern mussten wir zeigen, was geht. Und ihr standet dann kompakt und auch tief und damit war eigentlich der Raum nicht mehr da für ihn, irgendein Tempo auszuspielen. Er hat es ja dann gemacht, kurz nach dem 0-2, aber da stand er leider im Abseits, weil wenn es da nochmal prompt das 1-2 gewesen wäre, dann wäre ich sehr gespannt gewesen, was aus diesem Spiel noch wird, aber so war es leider Abseits. Und dann war es.
War relativ klar, ne? Also da habe ich auch die, da habe ich auch die eure, was ist das? Nord, die rechts neben uns, Nord, ne?
Ist die Nord, ja.
Ja, die waren ja, die haben das überhaupt nicht verstanden, dass, sie, dass er Abseits gepfiffen hat. Die waren ja völlig entrüstet, wo ich gedacht habe: so, ey, Typ, guck mal hin, der war 5 Meter im Abseits, der stand sowas von, der war zu schnell für den Ball.
Mhm. Also, ja, also von meiner Warte aus war es nicht auszumachen, dass das Abseits war, aber bei den Zusammenfassungsaufnahmen im TV, die ich noch sehen konnte, war es auch klar. Also von mir aus hätte ich gesagt, wie, was? Aber im TV war es klar zu erkennen. Und es war ja dann auch eher auf deiner Höhe. Also für euch im Messer wahrscheinlich viel besser zu erkennen.
Genau. Schön auch, dass sofort meine Gradus gezündet worden sind.
Ja, und, genau.
Der Schiedsrichter hatte aber schon die Fahne die ganze Zeit oben, der Linienrichter. Ja. Ja, gut. Das bisschen vorschneller agieren.
Ja, das aber war dann einfach so gefühlt der Brustlöser. Ne? Man dachte, jetzt geht doch was auf, nachdem man so die ganze Zeit sich schwer getan hat, in Abschlusssituationen zu kommen und dann das erste Mal richtig gut durchkombiniert und dann eben Abseits. Also das war dann schon wirklich ärgerlich und so richtig reingefunden in gefährliche Situationen haben wir dann leider auch nicht mehr.
Genau. Ja. Habt ihr einen Doppelwechsel gemacht, Stojkovic und Seidel für Zimmermann und Manu. Mhm. Fandest du den zu spät? Die 70. Minute?
Ja, wir hatten bei uns im Podcast schon die letzte Zeit häufiger mal mit den Zeitpunkten der Wechsel ein bisschen gehadert. Fand ich jetzt nicht zwingend zu spät.
Sind ja noch 20 Minuten zu spielen, dennoch.
Ja. Genau, also was mich viel mehr verwundert hat, war, dass Zimmermann raus ist. Also er hat ja dann auf Viererkette umgestellt und Zimmermann ist ja so der zentrale Innenverteidiger in der Dreierkette und ein Garant für den Höhenflug von uns. Da kam ja vor der Saison von Norwich, hatte da 5 Jahre unter anderem auch als Kapitän fungiert, sehr erfahrener Spieler, den ich auch schon mal interviewen durfte. Also der hat seine 5 Sinne beisammen, ist ein schlauer Kopf und auch beeindruckend. Ich hatte vor dem Spiel von Lilienseite vernommen, dass er nur alle 223 Minuten einen Foul begeht. Und das ist schon echt krass. Also ein enorm gutes Positionsspiel und auch in der Luft präsent. Und er war, glaube ich, selber erstaunt, dass er runter musste. Was, glaube ich, daran lag, dass Müller eher links auch mit dem Fuß spielen kann und Zimmermann jetzt vielleicht nicht so da seine Stärke hat. Aber wie sei, er war raus und damit hatten wir Viererkette und mit Stojkovic und Seidel nochmal 2 nominelle Sturmspitzen. Mhm. Also dann war es schon sehr offensiv ausgerichtet, aber die verfingen quasi in eurem Netz. Ne? Da war nicht viel drin an Raum und manchmal standen sie sich auch ein bisschen selber im Weg. Also da gab es doch eine Abschlusssituation, die dann aber
nicht direkt wirklich, im Anschluss, glaube ich, ne? Nach dem Wechsel. Irgendwie so 71., 72. Minute, ne? Das war das, wo die drei, wo Stojkovic direkt erst auf Tietz abgelegt hat und der dann wieder, der dann in den Strafraum gespielt hat, quasi Doppelpass und dann waren dann aber alle drei da, also Stojkovic, Seidel und Honsak und naja, konnte dann entschärft werden durch eine massive St. Pauli-Wand.
Definitiv.
So, ihr habt also auch volle Offensive umgestellt. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt noch irgendwas bringt. Also ich weiß wirklich nicht, dass es irgendwo zwingend in der Luft lag, dass ihr noch ein Tor macht.
Ja, ich glaube, das 2-0 war dann schon ein Wirkungstreffer, das kann man so sagen, finde ich. Und wenn dann halt prompt das 1-2 gefallen wäre, dann wäre noch was gegangen, dann hätte dann man so
das vielleicht Stadion mit und
richtig
so, ne?
Das Momentum ist, entwickeln können und das war dann leider dann doch für euch einfach Safety first, kann man auch total verstehen. Ihr habt das auch sehr kompakt und überlegt runtergespielt und dann auch den letzten Nadelstich gesetzt mit dem 3-0, wo wir einfach im Aufbauspiel rutscht Bader weg und damit war eigentlich
die Defensive. Ritzka schnell aufgepasst, da schon auf die Reise geschickt und der macht das aber auch wirklich richtig gut, dass er wartet, dass er den nochmal nach innen zieht, den Innenverteidiger auf den falschen Fuß setzt und dann David Otto quer bedient. 85. Minute war das schon. haben wir nochmal gewechselt. Also wir haben insgesamt viermal gewechselt. Ritzka für Pacarada, Otto für Folian und Metcalf für Saad. Haben quasi ein bisschen noch mehr Robustheit ins Spiel gebracht, also einerseits im Sturm, aber auch mit Ritzka und Metcalf eher sehr robuste Spieler, die auch wirklich sehr defensiv spielen können.
Bei den zwei Wechseln von Pacarada und von Saad ist heutzutage so, muss man hinnehmen, aber ich finde es immer nervtötend, wenn ein Spieler am Boden sitzt und signalisiert, es geht nicht weiter, dann kommen die Betreuer auf den Platz, dann wird festgestellt, okay, er muss raus, dann geht er raus und dann kommt ein neuer rein, sprich, man muss nicht mal in Unterzahl weiterspielen, weil der Wechsel verletzungsbedingt ist. Und damit ist aber halt auch wieder das Spiel unterbrochen und erstmal ein Bruch. Also clever gemacht, aber gefallen tut es mir trotzdem nicht, ja.
Nee, mir auch nicht. Aber wenn du nicht, also ich meine, es war ja häufig so, dass auch nicht nur auf unserer Seite da Spieler am Boden saßen, lagen und wo von beiden Seiten der Ball dann ins Aus gespielt worden ist. Das kam ja im ganzen Spiel auch häufig genug vor. Ich hoffe nur, dass beide, also dass bei Saad das einfach nur so ein Erschöpfungszustand war. Und bei Pacarada, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, weil der hat ja gleich abgewunken und sich ein bisschen ins Knie gegriffen. Ich hoffe, dass da nichts rauskommt. Mhm. Im Anschluss nach dem 0-3 haben wir dann nochmal gewechselt und Beifuß für Daschner gebracht, um nochmal das noch ein bisschen defensiver zu stehen. Und dann haben wir das Ding nach Hause geschaukelt. Partycrasher St. Pauli habe ich mir aufgeschrieben, am Ende verdient gewonnen. Weil nach der starken zweiten Halbzeit.
Ja, also da gibt es nichts dran zu deuteln. Das war im Endeffekt ein wirklich verdienter Sieg. Und wir waren einfach, also wir, die Lilien, nicht wirklich zwingend genug nach vorne. Und da war einfach ja vieles nicht so ganz rund. Ich habe nach dem Spiel getwittert, also dass St. Pauli heute im Lilien-Modus war, weil normalerweise zeichnet das Team des SVD aus, dass sie effizient nach vorne agieren und im Abschluss auch gerne vorlegen. Das macht natürlich dann das Spiel sehr viel einfacher. Und schlussendlich fiel quasi das jetzt euch zu, in diesem Spiel abgezockt zu agieren, kompakt zu spielen und das dann am Ende auch routiniert nach Hause schaukeln. Aber ja, ich denke, für uns ist es verschmerzbar. Wir brauchen noch einen Sieg, vielleicht sogar weniger, aber wenn wir es selber in der Hand haben wollen, dann brauchen wir einfach noch einen Sieg und den holen wir hoffentlich in den nächsten drei Spielen, sei es in Hannover, zu Hause gegen Magdeburg oder in Fürth. Also jo, ja. Ich als jetzt nicht zwingender Berufsoptimist glaube, okay, wir wollen davon noch nichts ausgehen, erst wenn es wirklich Fakt ist, aber da muss wirklich schon verdammt viel schief gehen.
Ja, ich hoffe mal, dass eure Fans dann mit einem Riesenhaufen nach also nicht Hannover. Mit einem riesen Haufen, sondern ein großer Anteil eurer Fanszene nach Hannover reist. Ist ja auch nicht so weit. Mhm. Und da mal
4 Stunden in etwa, ja.
Ja, das kann man ja, das kriegt man schon hin. Mhm. Wird
schon was losgehen. Sorry fürs Unterbrechen. Also die Lilien hatten heute nochmal bekannt gegeben, es waren ja schon ICE-Gruppenfahrten organisiert, 3 Stück, und jetzt sind nochmal 10 Busse gechartert worden. Also da wird schon eine kleine Völkerwanderung nach Niedersachsen stattfinden. Und ich hoffe, sie treten wieder so auf wie gegen Kiel vor einer Woche. Da hatten sie ja 3-0 gewonnen und gab gar keinen Zweifel, dass da die 3 Punkte nach Darmstadt fahren. Jetzt bei euch, klar, war jetzt mal so ein bisschen ernüchternd. Aber bislang haben sie immer aus solchen Dingen auch ihre Lehren gezogen. Ich hoffe, dass das einfach irgendwann der Fall ist in den nächsten 3 Spielen.
Ja, das wird gegen Hannover schon der Fall sein. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Weiter geht's für den magischen FC St. Pauli am Samstag zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten, Fortuna Düsseldorf. Hierzu kommt dann das VDS im Laufe der Woche von Luca. Ich wünsche euch allen nach dem ersten Auswärtssieg der Linien, bei den Linien, überhaupt einen entspannten Start in die Woche. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kleiner Gruß an Celtic Glasgow. Sie gewannen heute beim Heart of Midlothian mit 2-0 und liegen jetzt 4 Spieltage vor Schluss uneinholbar vor den Rangers und sind zum 53. Mal schottischer Meister. Oder wie es so schön auf den Bannern hieß, Fuck the King, Crown the Champions, well deserved. Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast.
Danke dir. Hat Worte. Mich wieder gefreut, angefragt worden zu sein.
Ja, gerne. Die letzten Worte gebühren wie im VDS ja dem Gast. Daher, hast du noch was zu sagen?
Ja, also ich bin gespannt, was nächstes Wochenende abgeht. Wenn ihr gegen Düsseldorf gewinnt, dann muss der HSV erst mal zeigen, dass er in Regensburg bestehen kann. Also ihr liegt vor und hätte was, wenn wir gemeinsam irgendwann uns, sprich nicht irgendwann, sondern in der nächsten Saison auch im Erstliga-Fußball begegnen würden, hätte ich nichts dagegen. Also gerne euch weiter ans Aufstiegsrennen einschalten. Die Daumen sind gedrückt.
Dankeschön. Und ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Ciao.
Tschüss.